Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ja, tatsächlich ist der Umfang des Ofens immer das Problem. Viele Pelletöfen, das kennst du von anderen Herstellern, sind teilweise sehr voluminös, ja, um Leistungen zu erzeugen, um Tankgrößen zu machen. Und dann ist auch immer die Raumgröße das Thema.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Und wie heißt es so schön? Unmögliches wird sofort erledigt, Wundern dauern etwas länger. Worüber rede ich? Über die Heizung im Tiny House. Welch Wunder, wir bekommen tatsächlich mal eine professionelle Lösung. Nämlich einen echten Pelletofen für das Tiny House. Ja, da mag man sich vielleicht wundern, jetzt gibt es Mikrohäuser Tiny Houses seit 8 oder 10 Jahren auch auf dem deutschen Markt und man sollte eigentlich glauben, da wäre schon alles erfunden und wäre alles geklärt. Mitnichten. Wir leben hier in Mitteleuropa, also Deutschland und benachbarte Länder, in einer Region, wo es nicht nur schön brüllend warm im Sommer sein kann, sondern auch eisekalt. Wir können durchaus auch mal Minusgrade 5 und 10 und 15 Grad erreichen und dann sollte auch in einem kleinen Haus die Heizung funktionieren. Was aber so einfach klingen mag, ist einfach bei den meisten Herstellern überhaupt nicht professionell angekommen. Und bis heute experimentieren die meisten mit halbgaren Lösungen, die in Wahrheit weder die Technik liefern, die es erfordert, um ein Haus ordentlich zu heizen, noch die gesetzlichen Maßnahmen, Stichwort Wärmeschutznachweis, Gebäudeenergiegesetz, erfüllen können. Daher erscheint es mir umso spannender, jetzt im Jahre 2025 darüber zu sprechen, dass der erste speziell für Tiny Houses entwickelte Pelletofen auf den Markt kommen soll. Nun muss man natürlich auch fairerweise konstatieren, dass bisher die Zahl der Tiny Houses, die in Europa gebaut worden sind, auch nicht so groß waren. Also werden auch die Pelletofenhersteller nicht gesagt haben, also wir bauen mal ein, zwei, sie brauchen eine gewisse Auflage. Und bevor wir natürlich näher auf das Thema Pelletofen als solches eingehen, wollen wir natürlich ein bisschen in die herkömmlichen Lösungswege eingehen und mal sehen, was es da gab und wo die Probleme waren, um dann gleich auch noch ein kleines Interview mit dem Ludwig Wacker, der das letztendlich alles arrangiert hat und organisiert hat, ein Interview zu führen. Ja, was wird denn so als Heizungssystem in Minihäusern, in Mikrohäusern verwendet? Fangen wir ganz vorne an, was die absolut amateurhaften Banalitäten angeht, die bei deutschen und europäischen Herstellern so an den Tag gelegt werden. Okay, Ölheizung brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich glaube, das gibt es gar nicht in der Tiny House Szene. Aber Gasheizungen? Sorry, wir haben doch hier keinen Campingwagen, den man im Sommer ein wenig, wenn das Wetter etwas kühler wird, mal ein bisschen wärmen soll. Wir haben ein Wohngebäude und das muss energetisch gedämmt werden, sonst kriegt es keine ordentliche Baugenehmigung. Wenn ich aber einen Gasherd in einem Tiny House einsetze, dann muss ich dafür sorgen, dass die Giftstoffe Kohlenmonoxid und Kohlendioxid auch abgeführt werden. Das kennt ihr vom Wohnwagen, da habt ihr unter dem Dach eine Zwangsentlüftung und in Bodennähe in der Eingangstür. Wozu sind die gut? Ganz einfach, die Dachentlüftung ist dafür da, dass giftiges Kohlenmonoxid abgeführt werden kann. Und in Bodennähe gibt es eine Zwangsentlüftung, dass Kohlendioxid, das schwerer als Luft ist, wegfließen kann. Habt ihr aber Löcher in den Wänden, dann könnt ihr das ganze Thema Energieeffizienz komplett vergessen und baurechtlich ist es kein Haus mehr. Wie kommen dann Leute auf so einen Unsinn? Naja, dann kommen sie aus der illegalen Bauwagenszene oder aus der Campingszene und vielleicht sind das einfach nur einfache Tischler, die von gar nichts eine Ahnung haben, nämlich nicht von Karosseriebau und von Hausbau erst recht nicht. Okay, also Öl- und Gasheizung können wir vergessen. Was gibt es noch? Da haben wir in allererster Linie erst einmal das, was schon seit Jahrhunderten in Häusern genutzt wird, nämlich der Kamin, der Holzkamin. Und den wird man auch in vielen Tiny Houses bis heute noch sehen können. Ja, nur so ein Holzkamin ist nicht einfach so eine lockere Geschichte. Eines haben wir von vornherein als Problem zu sehen. Wir brauchen Abstände zu brennbaren Teilen. Wir sitzen aber in einem Mikrohaus. Da ist jeder Abstand zu eng geplant. Und wenn ihr euch Fotos von Tiny Houses mit Holzkamin ansieht, schaut mal, wie die Abstände zu brennbaren Teilen nach vorne, nach hinten, nach links und rechts aussehen. Und allein nach vorne muss ein Abstand von mindestens 1 Meter sein. Wenn da nicht eine Metallplatte oder Glasplatte liegt, dann brennt sich das Ding eventuell durch den Boden. Nach hinten muss mindestens auch 30, 40 cm Abstand sein und nach links und rechts in der Regel auch 30, 40, 50 cm. Warum ist das so? Weil der gesamte Ofen meistens aus Gusseisen besteht und die Wärme natürlich aufnehmen, speichern und dann wieder abgeben soll. Der wird pralle heiß. Das gilt aber nicht nur für den Kamin als solchen, sondern auch für die Rauchrohre. Auch hinter den Rauchrohren muss auf alle Fälle Wärme geschützt sein. Ein einfaches Rauchrohr muss mindestens 40 cm von brennbaren Teilen entfernt sein. So, und wenn ihr diese Maße hört, dann wisst ihr jetzt schon, im Tiny House ist das ein riesiges Problem. Hinzu kommt aber, wenn ein Holzofen angesetzt ist, zum Beispiel mit 5 oder 6 kW Leistung. Das heißt aber nicht, dass er bei 6 kW aufhört, sondern es ist abhängig davon, wie viel Holzscheite ich reinpacke und wie ich das Ding befeuere. Und wenn das Ding dann 10 oder 12 kW hat, wird das Brülleknacke heiß und dann kann es lebensgefährlich im Tiny House werden. Aber das ist nicht das einzige Problem beim Holzkamin. Ich habe ja in der Bundesregierung schon zu einer Zeit, als wir noch einen ideologisch verklemmten Öko-Yogi als Wirtschaftsminister hatten, darauf hingewiesen, dass ein Holzkamin gar keine Heizung gemäß Gesetz ist. Was meine ich damit? Es gibt zwei grundlegende Bedingungen für eine Heizungsanlage. Erstens, dass es eine automatische Temperatursteuerung gibt und zweitens, dass es eine automatische Zuführung des Brennstoffs gibt. Beides ist bei einem Holzofen nicht gegeben. Den muss ich morgens, wenn ich wach werde und die Bude wieder kalt geworden ist, wieder anfeuern und wenn ich dann zur Arbeit gehe, ist es die Bude wieder kalt. Das ist keine Heizung, das ist Blödsinn aus alter Zeit, als es nicht besser ging. Außerdem haben Holzöfen noch ein kleines Problem, was meistens gar nicht so ernst genommen wird. Wenn die Verbrennungsluft nämlich nicht von außen zugeführt wird, sondern aus dem Wohnraum herausgezogen wird, dann nimmt man den Menschen die Luft zum Atmen. Und das birgt eben das kleine Risiko in sich, dass man morgens einfach mal leblos aufwacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was da oben aus dem Schornstein rauskommt, nämlich der Feinstaub, der möglicherweise auch im Winter, wenn schneelicht, die Nachbarschaft braun färbt. Also kurzum, Holzöfen gehören nicht in ein Tiny House. Wer es trotzdem macht, muss auch damit rechnen, dass es brandgefährlich wird. Tatsächlich kenne ich es so, dass diejenigen, die Holzöfen einbauen, in der Regel auch keine legalen baugenehmigten Wohnhäuser bauen, sondern versuchen, die Betriebserlaubnis für die Feuerstelle durch den Schornsteinfeger zu umgehen. Das mag ja bei Kunden, die es privat zum Dauernwohnen nutzen wollen, vielleicht noch in Ordnung gehen, wenn sie ein bisschen ahnungsbefreite Nostalgie haben wollen. Okay. Wenn ich aber einen Holzkamin in ein gewerblich vermietetes Tiny Ferienhaus einbaue und das als Hauptheizungsquelle einsetze, dann wird es richtig kriminell. Solche Hütten werden dann in aller Regel irgendwo schwarz, sagen wir es ganz deutlich, illegal in die Wildnis gestellt. Da, wo kein Schornsteinfeger nach der Betriebserlaubnis gefragt werden muss, weil es ja sowieso illegal ist. Da kann es eigentlich nur noch einen sarkastischen Tipp geben, spart euch gleich alle Versicherungen für dieses Tiny House. Wenn das nämlich die Versicherung rauskriegt, zahlt sie sowieso nicht. Also Holzöfen haken wir mal als ungeeignet ab. Was gibt es sonst noch? Richtig in Mode kommen ja sogenannte Infrarotheizungen. Was ist denn das schon wieder? Nun, in erster Linie ist es erstmal eine Elektroheizung, die mit Strom betrieben wird. Anders als normale Elektroheizungen arbeitet es aber auf Infrarotbasis und damit haben wir eine Lichtquelle, die der Sonne entspricht und die Sonne heizt nicht in erster Linie die Luft auf, sondern Wasser. Und da der Mensch größtenteils aus Wasser besteht, wird er natürlich selber aufgeheizt, egal ob die Außentemperatur dann kühler ist oder nicht. Der Effekt ist durchaus sehr spannend, das kennt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel im Frühjahr bei zum Beispiel 10 Grad plus Temperatur euch auf die Wiese stellt und das bei Sonnenschein, dann könnt ihr das Gesicht in die Sonne halten und es wird wohlig warm, obwohl es drumherum eisekalt ist. Dieser Effekt wird gerne auch in Mikrohäusern genommen, ist auch durchaus sinnvoll, wenn es auch elektrisch betrieben wird und damit natürlich erstmal einen Haufen Strom verbraucht, aber es gibt ein anderes Problem. Die aktuellen Bauvorschriften schreiben vor, dass ein Wohnhaus durch mindestens 65% regenerative Energie beheizt und betrieben wird, also auch warm Wasser produziert wird. Das heißt also durch Sonne, durch Wind, durch Wasserkraft und so weiter. Das geht aber nicht, wenn ich eine Stromheizung habe. Infrarotheizungen werden also in aller Regel bei Wochenendhütten, bei Campingplatznutzungsmöglichkeiten genutzt, aber nicht zu regulären Wohngebäuden. Da werden sie zwar auch gerne verwendet, aber nur als Sekundärheizung, nicht als Primärheizung. Näheres komme ich nachher drauf zu sprechen. Ja, und dann gibt es natürlich die besonderen Spezialisten, die gerne mit Wärmepumpe werben. Ja, und da natürlich die regulären Heizungswärmepumpen, also die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Sohle-Wärmepumpe mit Preisen von 20, 30, 40.000 Euro und dann noch mit Wasser für ein Verteilsystem völlig ungeeignet ist für Tiny Houses, wird man gerne hier mit einer Luft Luftwärmepumpe. Was ist das? Das ist eine Klimaanlage und zwar eine sogenannte Klimasplit-Anlage. Außen ein Teil, innen ein Teil und je nachdem, was ich brauche, will ich Kälte haben, dann schmeiße ich draußen die Wärme weg oder umgedreht, ich will Wärme haben, dann schmeiße ich draußen die Kälte weg. So etwas hat übrigens vom System her jeder im Haushalt. Der Kühlschrank ist auch eine Wärmepumpe und so natürlich auch eine Klimasplit-Anlage. Das Problem ist nur, ich möchte jetzt aus der Außenluft bei einer Luft-Luft-Wärmepumpe gerne Wärme herausziehen, um das Haus zu beheizen. Das ist sicherlich kein Problem, weil ich auch aus 10 Grad plus Temperatur, Außentemperatur, Wärme herausziehen kann und daraus 20, 25 Grad Wärme fürs Haus haben kann. Anders sieht es allerdings aus, wenn ich minus 5 Grad habe. Und darüber spricht interessanterweise kein Hersteller und kein Händler, dass ich aus Frosttemperaturen keine richtige Wärme rausbekomme. Das heißt, wenn wir über Klimaanlagen auch zum Heizen in der Winterzeit sprechen, dann vielleicht in der Mittelmeerregion, wo die kältesten Außentemperaturen bei plus 10 Grad liegen, aber nicht bei minus 10 Grad, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall sein kann. Unabhängig davon, denke ich, ist das hässlichste Teil an einem Haus immer die Klimasplit-Anlage. Ich kenne das aus der arabischen Welt. Ich bin 20 Jahre lang geschäftlich im Nahen und Mittleren Osten unterwegs gewesen und wenn ich da so die Hausfassaden gesehen habe mit 20, 30 Klimaanlagen, das sieht so grottenhässlich aus, damit verschandel ich doch kein ordentliches Haus, auch kein Tiny House. So etwas verbauen also wahrscheinlich nur Hersteller, die von Heizung keine Ahnung haben und irgendeine komische Ausrede, oh, Luft, Luft, Wärmepumpe haben wollen. Okay, zugegeben, in meinen allerersten Tiny Houses hatte ich auch Klimasplit-Anlagen verbaut, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das lasst mich kurz erklären. Eine Klimasplit-Anlage besteht ja aus zwei Teilen, einem Innengerät und einem Außengerät. Und damit die miteinander funktionieren, muss man in den Wänden Kupferleitungen verlegen, die dann auch verlötet werden müssen. Sind die beiden Teile miteinander verbunden worden, dann muss ein autorisierter Fachbetrieb für Klimaanlagen beauftragt werden, diese Anlage zu befüllen. So, und wenn das alles fertig ist, dann geht das Tiny House auf Reisen, auf der Straße. Ja, und da unterliegt das Tiny House massiven Erschütterungen, die wir im Baurecht einfach Erdbeben nennen. Und diese wirken sich natürlich zwangsläufig auch auf die Kupferleitungen und auf die Lötstellen aus. Das hilft auch nichts, jetzt zu sagen, ja, ich habe Kunststoffrohre, die können sich genauso lösen. Habe ich aber erst einmal so einen Schaden im Tiny House, kann ich die ganzen Wände aufreißen und dann geht es ganz spielend in gute vierstellige Kosten zur Reparatur hinauf. Und auch hier gilt wieder, Privatkunden kann man ja jeden Unsinn erzählen. Wenn ich allerdings in einem gewerblich vermieteten Tiny House eine Klimaanlage zum Heizen einsetze, und zwar als Primärheizung, dann kann ich davon ausgehen, dass das grundsätzlich im Winter nicht vermietet wird. Wenn ich aber fast ein halbes Jahr Ausfallzeiten habe und vielleicht noch Kosten fürs Winterlager habe, dann weiß ich, dass das ganze Geschäft sich nicht lohnt. So, und nach diesem kleinen Exkurs in die ganzen amateurhaften Versuche, eine Heizung in ein Tiny House hineinzubauen, kann man eigentlich nur noch feststellen, dem Privatkunden kann man jeden Blödsinn erklären und der glaubt das auch noch. Für den Kunden, der das Tiny House gewerblich nutzen möchte, zum Beispiel als Ferienhaus vermieten möchte, der kann bereits an der installierten Heizung oder Möchtegernheizung erkennen, ob sich das Geschäft renditetechnisch wirklich lohnt. Ja, und jetzt lass uns zu dem Thema kommen, über das wir ja in dieser Sendung interessanterweise besonders sprechen wollen, nämlich dem Pelletofen. Und wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass ein Pelletofen im Gegensatz zu einem Holzofen eine echte Heizung ist. Er verfügt über eine automatische Temperatursteuerung, die muss ich nur einstellen und dann hält er die Temperatur so, wie ich sie haben möchte. Außerdem wird der Brennstoff aus dem Tank, aus dem Pellettank, mit einer Schnecke in den Brennraum gefüllt und das automatisch. Und das ist eben das Spannende. Ich schalte den an, lasse den laufen, kann zur Arbeit gehen, kann spazieren gehen oder auch in der Nacht einfach meine Wärme behalten und er macht das einfach. Diese Geräte sind sauber, sie produzieren ca. 90-93% weniger Feinstaub als herkömmliche Holzkamine. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Pelletverbrennung durch Sauerstoff wie bei einem Schmiedefeuer unterstützt wird. Dabei wird es heißer und dadurch verbrennen alle Feinstaubteile und deswegen wirkt das Ganze sehr, sehr sauber. Hinzu kommt natürlich auch, dass Holzpellets ein absolut sortenreiner Brennstoff sind. Da gibt es keine Rinde, keine Abfallstoffe, keinen Dreck und auch die Feuchtigkeit ist absolut identisch, nicht wie bei Holzscheiten, wo es mal so sein kann. Die Bude bleibt sauber, weil ich den ganzen Dreck mit den Holzscheiten nicht habe. Ich habe nicht einmal große Probleme mit den Abständen zu brennbaren Teilen, weil der Ofen die Abluft rauspustet und nicht speichert wie beim Gusseisenkamin. Also dürfen die Abstände zu brennbaren Teilen viel, viel geringer sein, als bei herkömmlichen Holzkaminen ist. Und das ist das Spannende für Tiny Houses. Ja nur, wenn das Ganze so toll klingt, warum wird dann jetzt erst nach vielen Jahren, wo ja auch Pelletöfen schon in Tiny Houses eingesetzt werden, jetzt ein spezieller Tiny House Pelletofen entwickelt? Ja, und genau dazu habe ich nämlich den Ludwig Wacker als deutschen Pelletofen-Importeur interviewt und dazu habe ich ihn auf der Messe in Leipzig, der World of Fireplaces, besucht und mit ihm das Gespräch geführt. Ganz nebenbei, warum diese Messe in Leipzig? Ja, weil dort der erste Prototyp des Tiny House Pelletofens vorgestellt worden ist. Also gehen wir mal ins Interview, hört zu.
Moin Herr Wacker, wir sind hier auf der Messe. Wie heißt die Place of World of Fireplace?
World of Fireplace ist in Leipzig.
Die Messe für die Festbrennstoff, also Holz- und Pelletanbieter, speziell für den Fachhandel.
Das ist ja richtig eine volle Bude hier, also richtig Zulauf. Ich hätte das gar nicht erwartet.
Ja, das ist definitiv ein internationales Publikum. Also ja. Wir sprechen nicht über die deutschen Fachhandel, sondern ja. Wir haben hier Gäste aus komplett Osteuropa, Schweden, Norwegen. Gestern hatten wir aus Japan jemand hier.
Oh.
Ein bisschen so der Ersatz der früheren ISH. Das ist etwas nach Leipzig gewandert und für 3 Tage muss es auch so voll sein.
Aber wir wollen uns ja gar nicht über die Messe hier unterhalten, sondern über einen neuen Pelletofen.
Ja.
Nun baue ich ja nun Tiny Houses und ich bin der Erste, der überhaupt Pelletöfen in Tiny Houses eingebaut hat. Meine ganze Konkurrenz fragt sich, wie das Ganze funktioniert. Und wir beide sind zusammengekommen. Ich muss sagen, Herr Wacker, Sie sind Importeur für Pelletöfen.
Das ist richtig. Ich bin ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Großhändler, der sich auf einen bestimmten Pelletofenhersteller spezialisiert hat, schon immer Pelletofenimport betreibe und damit den Fachhandel bediene. Und auch in dem Bereich Pelletöfen die eine oder andere Entwicklung mitgetragen habe von den Herstellern.
Und Entwicklung ist genau das, was wir gleich besprechen wollen, weil es gab bisher noch keinen Pelletofen, der für kleinste Häuser geeignet ist. Und Sie sind derjenige, der gesagt hat, lass uns mal so einen entwickeln.
Ja, tatsächlich ist der Umfang des Ofens immer das Problem. Viele Pelletöfen, das kennt es von anderen Herstellern, sind teilweise sehr voluminös, um Leistungen zu erzeugen, um Tankgrößen zu machen. Und dann ist auch immer die Raumgröße das Thema. Ein Pelletofen kann zwar modulieren, er könnte zwar auch mit sehr niedrigen Leistungen arbeiten, aber die meisten sind doch gebaut für Leistungen für größere Räume, also auch für normale Häuser. Selbst Niedrigenergiehäuser nutzen da schon echt Größen, die über ein Tiny House wahrscheinlich hinausgehen.
Und wir haben 18 Quadratmeter beim kleinsten Tiny House und da ist die Schwierigkeit, das ist ja das, was die Konkurrenz bei mir gerne macht. Die kauft sich im Supermarkt oder beziehungsweise im Baumarkt mal so einen Ofen, schmeißt den an und nach einer halben Stunde reißt sie die Fenster auf, weil sie nicht wissen, wie die Technik funktioniert.
Das ist richtig. Ein bisschen Verständnis für einen Ofen muss man haben. Das ist auch der Grund, warum eigentlich der Holzofen eher ein Problem im Tiny House Bereich ist. Ich kenne das. Ich habe auch hier Anfragen nach Holzöfen dafür. Und muss immer sagen, dass eigentlich die Temperatur nicht steuerbar ist bei einem Holzofen. Und dass bei einem Pelletofen mit der richtigen Anwendung man genau das richtige gewünschte Raumklima hat und nicht das technisch Notwendige. Das ist so ein wichtiger Satz.
Jetzt wollen wir uns ein bisschen über den Ofen unterhalten.
Ja.
Das ist der erste für Tiny Houses speziell entwickelte Pelletofen, der jetzt wahrscheinlich im Herbst offiziell auch in den Markt kommt.
Genau. Das ist ein Modell, das wir mit Ihnen tatsächlich auch zusammen so besprochen, getestet haben. Ein Ofen, der in den Umfängen sehr klein ist. Ja. Von den Leistungen uns aber auch relativ viele Möglichkeiten bietet. Also wir können auch hier mal schon bis zu 6 kW erzeugen, wenn wir das wollen. Aber tendenziell ist der Ofen als eine kleinere Größe ausgelegt. Trotzdem hat er die ganze Technik, die für einen Ofen, Pelletofen wichtig ist. Also von WLAN-Möglichkeit über Temperatursteuerung, ein bisschen Tankvolumen, das ausreicht, bis hin zu den Platzspannen an so.
Ich nenne das immer so negativ getuned. Also die Software ist ja angepasst dann für ein kleines Haus.
Ja gut, negativ getuned ist es nicht, sondern wir haben hier ein Gerät, das einfach die Parameterveränderung so ermöglicht, dass Sie auf die Situation anpassen können. Das nenne ich Individualität.
Super. So, nun tun Sie mir einen Gefallen. Erklären Sie mir mal ganz kurz, wie ein Pelletofen grundsätzlich funktioniert, weil die meisten kennen das nur mit Holzscheiten und die passen ja nicht rein.
Ja. Also ein Pelletofen ist tatsächlich ein mit Ventilation unterstützte Verbrennung. Die Pellets sind sehr klein und die benötigen eine Ventilation. Wir haben hier einen Tank und dieser Tank befördert Pelletstückchen in diesen kleinen Brenntopf. Und hier, wir haben hier unten einen Ventilator und der bläst hier Luft rein und sorgt dafür, dass diese Pellets dann brennen.
Die werden mit Heißluft gezündet?
Die werden nicht mit Heißluft gezündet, sondern hier ist ein Glühzünder, der Hitze erzeugt.
Ja.
Und dann kommen die zum Glühen und dann entsteht durch das Blasen, wie man es auch im Prinzip am Feuer erkennt, entsteht dann die Flamme.
Ja.
Und die Flamme wird weiter am Leben gehalten, weil die Pellets brauchen dieses Blasen ständig, sodass hier eine Flamme entsteht. Und es steht hier also Hitze. Diese Hitze erhitzt diesen Feuerraum. Und dann gibt es einen zweiten Ventilator, der hinter dem Feuerraum sitzt und diese Hitze in diese Strahlungshitze in Lufthitze umwandelt und dann mit Warmluft in den Raum lässt.
Ja, okay.
Das ist alles.
So, und dann den Aschekasten, den müssen wir natürlich unbedingt nochmal zeigen. Das ist ja so ein meckeriges kleines Teil.
Genau. Tatsächlich, wenn man gute Pellet nimmt, hat man relativ wenig Asche. Aber nachdem ein Gebläse drin ist, brauche ich immer einen Staubsauger. Insofern ist das eigentlich nur eine Ascheschublade.
Ja.
Und ich werde, und das ist das, was er wissen muss, durch die Technik ein bisschen Luft, die da kommt, wird auch ein bisschen Asche im Raum etwas gewedelt und die wird da unten aufgefangen.
Ja.
Also man braucht da immer einen Staubsauger. Wer aber einen Holzofen kennt, hat auch immer einen Staubsauger.
Ja, natürlich, ja. So, und der Tank ist hier, das heißt, da kommen die Pellets rein.
Genau.
Und da ist eine Schnecke, die dann automatisch auch die Pellets in den Brennraum schmeißt.
Je nach Anforderung. Das ist eine Maschine, die eine Software hat und einfach die Anforderung, die der Anwender will, also schnelle, große Hitze, dann eben viel Ventilation, viel Pellet, wenig Wärme, langsam, wenig Pellet, wenig Ventilation. So einfach ist das.
Okay, jetzt hat auch noch einen Außenluftanschluss. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass er die Brennluft, die er benötigt, von außen holt und nicht aus dem Raum herauszieht.
Das ist je nach der Gegebenheit, haben alle vernünftigen Öfen heutzutage einen Verbrennungsluftanschluss von außen. Gerade im Tiny House ganz wichtig, dass man einfach das Luftvolumen, das da ist, in dem Raum erhält und nicht aus dem Raum durch den Schornstein wegbläst. Also insofern Außenluftanschluss, in dem Fall obligatorisch.
Okay, und der wird jetzt in den nächsten Monaten, Zeitraum wollen wir noch gar nicht genau sagen, kommt er offiziell als Rolling Tiny House Pellet Ofen auf den deutschen Markt.
Exakt.
Für jedermann käuflich, also nicht nur im Rolling Tiny House erhältlich, sondern auch an verschiedenen Verkaufsstellen. Darüber wollen wir noch nicht so viel erzählen.
Da müssen wir noch nicht alles erzählen, genau.
Herr Wacker, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich will mal sehen, dass ich das in den Podcast einbaue. Da kann man es natürlich nur hören, nicht sehen.
Okay. Aber
ich glaube, wir kriegen das schon auf die Reihe.
Alles klar.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
Super. Jo.
Ja, verehrte Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit dem Ludwig Wacker. Nun konnten wir in der Kürze, in dem Getümmel auf der Messe natürlich nicht alle technischen Feinheiten besprechen. Da sind bei diesem Ofen schon einige Besonderheiten, die ganz speziell sind. Einmal ist ein Thema, dass der Ventilator, der die Warmluft herauspustet, immer so konstruiert, dass er nach vorne pustet. Ja, und in einem Tiny House ist völlig egal, wo ich den hinstelle. Nach vorne ist immer dort, wo die Menschen stehen und die nervt es natürlich. Es ist ja nur wirklich nicht schön. Ihr sitzt gemütlich abends beim Rotwein in der Sofaecke, schaut in den Feuerschein des Pelletofens und der pustet euch die Warmluft ins Gesicht. Der Tiny House Pelletofen pustet die Warmluft nach oben weg, was natürlich auch gleichzeitig eine viel bessere Raumzirkulation ermöglicht. Ich habe ja nun schon 4 Generationen von Pelletöfen erfolgreich in Tiny Houses einbauen können. Aber so schön unsere bisherigen Pelletöfen auch waren, dieses Grundproblem haben wir bislang nicht lösen können. Und deswegen ist dieser neue, den wir übrigens Tiny Heating 5 nennen, so fantastisch. Dann verfügt er über eine Technik, die nennt sich Hermetik. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel Pellets nachfüllen will, dann muss ich natürlich den Deckel öffnen. Und wenn ich diesen Deckel öffne, schaltet der Pelletofen automatisch aus, weil er sonst über den Tank ja Luft aus dem Raum ziehen könnte. Und sobald ich vorne die Klappe zum Saubermachen öffne und damit zur Feuerstätte komme, ist wieder die Hermetik aktiv und der Ofen schaltet wieder aus. Voraussetzung für so eine Hermetik ist natürlich, dass der Ofen die Luft dann von außen bekommt, das heißt einen direkten Außenluftanschluss haben muss. Die Hermetik ist also ein ganz deutlicher Sicherheitsfaktor für die Bewohner, die in dem Tiny House leben. Doch damit nicht genug. Das größere Problem ist derjenige, der die Betriebserlaubnis für die Feuerstätte erstellen muss, nämlich der Schornsteinfegermeister. Da gibt es solche und solche, einige pfiffige, einige flexible und dann gibt es welche, die verstehen gar nichts. Die fordern zum Beispiel automatische elektrische Öffnungsmechanismen für die Fenster. Nach dem Motto, wenn ich heizen will, mache ich das Fenster auf. Das ist natürlich insbesondere bei einem Einzimmerhaus völliger Blödsinn, aber es wird trotzdem komischerweise gefordert. Formvorschrift ist Formvorschrift. Und solchen Schornsteinfegermeistern kann man dann auch nicht erklären, lieber Freund, ich habe hier eine Raumklimatisierung, die hat ein druckloses System. Der Luftwärmetauscher hat einen Durchmesser von 15 cm. Wenn das Ding drucklos ist, dann ist selbst die Möglichkeit, aus dem Wohnraum die Luft zu ziehen, gegeben. Da aber Schornsteinfeger in der Regel auch die Luftgeschwindigkeit und Druck der Luft nicht berechnen können, verstehen sie nicht, dass ein 15 cm Rohr ausdrücklich genügend Luft produziert. Wenn ich dann sage, ja, der Ersatz ist ein kleines Zuluftröhrchen hinter dem Ofen, das hat 4 cm, dann verstehen sie gar nichts mehr und sind beleidigt und wollen trotzdem die elektrische Öffnungsmöglichkeit des Fensters haben. Also Freunde, so komisch das klingen mag, die Hermetik ist eine tolle Geschichte, wird aber speziell für deutsche Schornsteinfegermeister gebaut, die nicht rechnen können. Da wir aber nun viele, viele Schornsteinfegerbezirke in Deutschland haben und für alle etwas lösen müssen, mussten wir natürlich einen Ofen produzieren, der auch überall genehmigungsfähig ist. Und damit haben wir den Tiny House Pellet Ofen. Und zu Beginn dieser Folge hatte ich euch ja versprochen, dass ich auch nochmal auf das Thema Infrarotheizungen eingehe. Die können uns nämlich als sogenannte Sekundärheizung, also neben dem Pelletofen, einen sehr, sehr guten Dienst erweisen. Und warum sage ich das so? Zwei Heizungen für ein Tiny House, für ein Einzimmerhaus? Ganz einfach aus folgendem Grund. So schön und toll Pelletöfen sein mögen, sie haben zwei gravierende Nachteile. Das erste ist, wenn sie unten stehen und ich das Schlafloch oben habe, steigt die Wärme nach oben. Oben ist es am wärmsten. Das heißt, der Pelletofen sollte nachts möglichst gar nicht laufen. Und dann gibt es noch einen technischen Grund. Die Pellets werden ja aus dem Tank mittels einer Schnecke in den Brennraum hineintransportiert. Dabei fallen die Pellets ca. so 6, 7, 8 cm von der Schnecke aus in den Brennraum hinein. Ja, und dabei entsteht einfach ein kleines Geräusch. Klack, 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 klack. Das stört tagsüber überhaupt nicht. Es ist sogar ein angenehmes Geräusch. Man weiß, dass die Kiste läuft. Aber nachts kann das bei sensiblen Menschen richtig störend sein. Deswegen sollte er nachts ausgeschaltet werden. Und damit das Haus nachts nicht auskühlt, werden dann eben zwei kleine Infrarotheizplatten, wir machen daraus gerne Bilderheizungen, wo jemand sein eigenes Foto auch liefern kann, die dann auf die Heizung aufgedampft wird, eingerichtet werden. Die werden dann über einen Wandthermostaten gesteuert, den man dann zum Beispiel auf 18 oder 19 Grad, also der Wunschtemperatur für die Nacht, einstellt. Die Infrarotheizungen sollen also nicht regelrecht das Haus heizen, sondern nachts nur ein bisschen die Temperatur halten. Sonst verbraten sie ja wieder viel zu viel Strom und das wollen wir ja wieder nicht. Ja, und nun lassen wir mal die ganzen technischen Besonderheiten und Feinheiten beiseite und sprechen mal über die Soft Skills, über die Kultur eines Ofens. Natürlich fasziniert es jeden Menschen, seit Tausenden und Abertausenden von Jahren ins Feuer schauen zu können. Diese wohlige Wärme, diese Ruhe, dieses Knacken ist einfach fantastisch. Und wenn man dann abends gemütlich im Sofa sitzt, seinen Rotwein vielleicht sogar genießt und dann in den Feuerschein hineinschaut, etwas Erholsameres gibt es doch nicht. Der elektronisch gesteuerte Pelletofen ist eben die professionelle Alternative des herkömmlichen Holzkamins, ohne dessen Nachteile, mit dem Vorteil, dass er auch noch dann in die Gesetzgebung sauber hineinpasst. Ja, und nun sprachen wir darüber, dass dieser Tiny House Pelletofen offiziell im Herbst 2025 in den deutschen Markt kommen soll. Was heißt denn das? Erlaubt mir es ganz deutlich zu sagen, es wird öffentlich für jedermann über den Fachhandel möglich werden, diesen Pelletofen zu erwerben. Ja, natürlich ist dieser Pelletofen von einem der führenden italienischen Pelletofenherstellern entwickelt worden und die Know-how-Geschichte kam von der Rolling Tiny House GmbH aus Neumünster, Schleswig-Holstein. Ja, und mein Betrieb hat eben schon seit 8 Jahren Pelletöfen erfolgreich eingesetzt und ich glaube, wir haben die größte Erfahrung mit Pelletöfen und die haben wir natürlich bei den Ingenieuren in Italien nutzen können. Der Tiny House Pelletofen wird also offiziell unter dem Namen Rolling Tiny House Pelletofen verkauft. Ja, und die Garantie und der Service wird natürlich dann durch den italienischen Hersteller gewährleistet. Und wer sich jetzt nebenbei fragen mag, Augenblick mal, Pelletöfen und dann Mittelmeerregion Italien, wie passt das zusammen? Ganz deutlich, die Italiener sind in Europa Marktführer und zwar absolute. 7 der 10 größten Pelletofenhersteller in Europa sind Italiener. Es gibt noch einen belgischen und es gibt noch einen österreichischen. Die Deutschen kaufen sie, aber entwickeln sie nicht und produzieren sie nicht. Aktuell laufen bereits die Gespräche mit einem der größten Sanitärgroßhändler, also die den Fachhandel beliefern. So ein Pelletofen ist ja keine Selbstbaubastelbude, das sollte immer durch einen professionellen Ofenbauer installiert werden. Ja, und natürlich wird der Pelletofen auch über die Rolling Tiny House in Neumünster gekauft werden können. Allerdings wird es den Rolling Tiny House Pelletofen nicht über irgendwelche Internetseiten geben und auch nicht in den Baumärkten. Heizung in Verbindung mit Feuer ist ein sicherheitstechnischer Aspekt, der in die Hand von Fachbetrieben gehört. Und ja, okay, das kostet ein bisschen mehr, aber das sollte euch in jedem Falle in puncto Sicherheit es wert sein. Und mein besonderer Appell geht an die Hersteller von Tiny Houses. Bitte lasst die Finger von irgendwelchen technischen Versuchen, nehmt was Professionelles, gebt dem Kunden den Hinweis, das kostet eben 300, 400, 500 Euro mehr, aber dann habt ihr was Ordentliches. Und ich weiß ja auch, welche Tricks genutzt werden, nur um das Problem des Gebäudeenergiegesetzes, das wir alle nicht mögen, zu umgehen. Und wer dann eben keine ökologisch saubere Heizung einbauen kann, der schreibt in der Werbung gemäß GEG. Soll heißen, gemäß Gebäudeenergiegesetz, ich trickse, ich habe definitiv keinen Wärmeschutznachweis. Ich kann nicht ökologisch nachweisen, wie hoch ist der Primärenergiebedarf, wie hoch ist die CO2-Emission. Ich kann dann auch nicht nachweisen, dass ich mindestens 65% regenerative Energie nutze, um mein Haus zu betreiben, also Heizung und Warmwasser nutze. Also, liebe Mitbewunderer, das müsst ihr alles nicht mehr so tricksen. Jetzt gibt es einen echten Tiny House Pelletofen. Und damit beheizt ihr ein Tiny House zu 100% mit regenerativer Energie. Und nicht nur das, ihr heizt dann wirklich mit den Abfällen, mit den Restspänen, die in der Forstwirtschaft anfallen, wenn die Bau- und Möbelholz produzieren und Späne produzieren. Daraus werden Pellets gebaut. Ihr habt auch nicht die Probleme, wie ich sie noch die letzten Jahre hatte, dass meine verwendeten Pelletöfen nochmal softwaretechnisch angepasst und umprogrammiert werden mussten. Der elektronisch gesteuerte Pelletofen ist also kein Hexenwerk mehr für den Einzelnen, sondern der zukünftige Standard für Mikrohäuser. Zusätzlich können dann auch entsprechende Teile für die Rauchrohre, die innerhalb des Hauses verlaufen müssen, und natürlich die Wanddurchbrüche da erworben werden, sodass wir hier ein richtiges, komplettes Kombipaket bekommen können. Ja, und wenn solche Schornsteine offiziell auch noch mit einer Betriebserlaubnis für die Feuerstätte belegt werden sollen, dann müssen auch entsprechende Berechnungen, Druckverhältnisse, Geschwindigkeiten in den Rauchrohren, der Zug und so weiter berechnet werden. Und die müssen dem Schornsteinfegermeister vorgelegt werden. Passend zu den Preisen eines Tiny House werden auch die Pelletöfen relativ überschaubar sein. Sie werden im unteren vierstelligen Preissegment liegen. Der außenliegende Schornstein wird wahrscheinlich deutlich teurer sein. Die genauen Preise stehen noch nicht fest, aber die kommen dann auch in den nächsten Wochen. Ja, und wenn ihr darüber möglichst frühzeitig informiert sein wollt, was diese Pelletöfen tatsächlich inklusive Rauchrohr dann kosten werden, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Das passiert natürlich mittlerweile seit fast 3 Jahren, alle 14 Tage an jedem zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Ja, und dann werde ich natürlich regelmäßig auch gefragt, sag mal, wie viele Minuten Sendezeit hast du denn bisher schon veröffentlicht? Dann muss ich natürlich auch erstmal selber nachzählen. Es sind tatsächlich über 3000 Minuten Sendezeit. Und mit jeder neuen Folge kommen 20, 30, 35 Minuten wieder hinzu. Ja, und bis es wieder soweit ist, bis zur nächsten Folge, verbleibe ich euer Peter Pedersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.